Heute im Normal Gets You Nowhere Podcast der Galerist Johann König. Die FAZ nennt ihn den Popstar unter den Galeristen und jeder, der sich ein bisschen mit Kunst beschäftigt, wird ihn kennen. Seine König-Galerien sind weltweit vertreten und er erzählt uns, wie er dahin gekommen ist, wo er heute steht und welche Rolle er heute in der Kunstwelt einnimmt. Ja, wie so oft, wenn man etwas neu startet, dann passieren gelegentlich Fehler. So war es auch bei der Aufnahme mit Johann. Wir haben nach der Aufnahme gemerkt, dass wir technische Probleme hatten und dementsprechend ist der Ton dieses Mal nicht ganz so gut wie bei den anderen Folgen. Bei der darauffolgenden Folge wird es wieder ganz normal sein. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und wünsche trotzdem viel Spaß mit dem Podcast.
Bisher ist eben dieser Kunstmarkt nur den Reichen vorbehalten. Und das finde ich eben schon eine interessante Sache, dass man da auch als Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, auch teilhaben kann. Und ich glaube, dass das auch die jüngere Generation, das ist ja, was gibt's Identitätsstiftenderes, als in die Dinge, die einen irgendwie inspirieren, auch investiert zu sein und die auch finanziell zu unterstützen.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere von Born Originals. Mein Name ist Melvin und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast.
So, wir sind hier in der St. Agnes-Kirche, König-Galerie in Berlin. Johann, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, schön, dass ihr hier seid.
Du bezeichnest dich als Unternehmer, Kunstvermittler, bist Autor, Podcaster und weltbekannter Galerist. Lass uns mal kurz eintauchen in deine Faszination für Kunst. Was ist Kunst überhaupt für dich?
Also Kunst ist, ich komme ja aus der Kunst, beziehungsweise bin im Umgeben von Kunstwerken groß geworden und Künstlerinnen und Künstlern, die zu Hause ein- und ausgegangen sind. Und mein Ziel ist es eigentlich ein bisschen die Kunstwelt, den Kunstbetrieb und auch den Kunstmarkt und alles, was damit zu tun hat, einer größeren, breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist sozusagen mein Anliegen.
Okay, und du hast deine Galerien weltweit. Zu den Anfängen kommen wir später noch zu der Story hinter dir. Wo steht ihr heute mit der König-Galerie?
Die König-Galerie hat ihren Hauptsitz in Berlin, in der ehemaligen St. Agnes-Kirche. Das ist eine brutalistische Betonkirche aus den 60er Jahren. Und neben dem Hauptsitz in Berlin betreiben wir aber in unterschiedlicher Form andere Standorte. Also wir haben zum Beispiel einen Standort in Monaco, in einer Villa, dann in einer Parkgarage in London eine Galerie, in einem Luxuskaufhaus von MCM, im MCM-Gebäude in Seoul und jetzt, diese Woche eröffnen wir in Wien am Karlsplatz im kleinen Haus der Kunst im ehemaligen Novomatic-Forum. Und das sind eben alles darf ich auf absolut nicht vergessen, haben wir noch eine Galerie in Decentraland. Mhm. Decentraland ist eine virtuelle Welt auf der Blockchain und ist so ein bisschen eine Interpretation von der Galerie in Berlin, aber in der Metaverse eben. Und unser Ziel ist, Kunst auch immer an Orten zu zeigen, die was Besonderes haben. Also klassisch sind ja Galerien, so Trockenbau, weiße Räume, die relativ austauschbar sind, so dieser klassische White Cube. Und wir versuchen irgendwie an ungewöhnlichen Orten Kunst zu präsentieren.
Okay, und mit wie vielen Leuten seid ihr dann verteilt über die Kontinente, muss man ja schon fast sagen?
Wir sind insgesamt 60 Leute.
Okay, 60 Leute, ja. Und und habt wahrscheinlich auch mehrere tausend Kunden oder wie gestaltet sich das bei euch? Habt ihr da, sage ich mal, einen kleinen elitären Kreis oder ist es schon so, dass du sagst, wir konnten das schon einer größeren Masse irgendwie zugänglich machen?
Wir haben unterschiedliche Geschäftsbereiche. Ja. Wir haben Institutionen, Museen, Unternehmen, für die wir eben große Kunst am Bauprojekte realisieren, aber auch private Kunstsammler. Dann haben wir eine König Edition, damit machen wir Auflagen oder auch so 24-Stunden-Drops und bis hin zu Souvenirs. Wir haben eben auch eine Produktlinie, sage ich mal, wo Künstlerinnen und Künstler Produkte entwerfen, wie eine Seife von Erwin Wurm aus einer Gurke oder den Europapullover oder alle möglichen, ein Stift von Katharina Grosse, der mehr Farben malt und so. Also immer Souvenirs oder kleine Skulpturen, Multiples, die unlimitiert oder zu einer manchmal durchaus limitiert, aber in die, weiß ich nicht, um die 100 Euro oder 50 Euro oder so kosten, aber von Künstlerinnen und Künstlern entwickelt sind.
Okay, also da auch schon so ein bisschen über sag ich mal, die teuren Gemälde, die der Laie sich jetzt vorstellt, hinaus, richtig?
Richtig, genau.
Und also du bist ja Galerist und kannst du da mal kurz den Leuten so ein bisschen näher bringen, was ihr alles macht? Also du hast ja eine Sonderstellung, sage ich mal. Du selbst bist nicht der Künstler, auch nicht der Kunde, eher so der Vermittler, aber da kannst du viel mehr zu erzählen.
Genau, wir nutzen eben alle möglichen Wege, um die Inhalte unserer Künstlerinnen und Künstler zu vermitteln. Wir bringen ein Magazin raus, wir machen einen Podcast, aber der Kern ist eigentlich vor allem, also die Souvenirs sind zum Beispiel auch Kommunikationstools, ja, weil dadurch findet man natürlich in einer größeren Öffentlichkeit statt und landet auch bei den Leuten im Leben, sage ich mal, drin. Und das Wichtigste sind aber die Ausstellungen, die wir machen und die eben kostenfrei zugänglich sind. Und die Galerie hier zum Beispiel ist auch sonntags geöffnet. Und da haben wir ein vielseitiges Vermittlungsprogramm. Jetzt, wo Corona langsam sich dem Ende neigt, können wir auch wieder so Kinderworkshops haben wir immer gemacht, die setzen wir jetzt wieder fort. Und dann sind wir auch sehr aktiv auf den sozialen Netzwerken.
Okay, und der Künstler profitiert dann davon, dass er durch euch mehr Reichweite hat? Oder was macht ihr quasi alles für die Künstler?
Also die Künstler und Künstlerinnen werden von uns gemanagt, beraten und vor allem stellen wir ihnen eben unsere Räume zur Verfügung in jeglicher Hinsicht. Raum im Magazin, Raum im Social Media, Raum in der Galerie, Raum auf Messen und geben ihnen damit eine Plattform, ihre Kunstwerke zu zeigen in einem Kontext, in dem eben andere Sachen gezeigt werden.
Ja, okay, verstehe ich. Wie fühlt sich das für dich an? Weil ich sag mal, auf der einen Seite betrachtest du ja die Relevanz von Kunst und auch die Schönheit und Individualität. Auf der anderen Seite bist du aber natürlich auch genau davon abhängig, dass die Leute eben die Kunst kaufen und du damit handelst. Habe ich das richtig verstanden?
Na gut, da habe ich jetzt natürlich irgendwie die privilegierte Situation, damit erfolgreich zu sein, weil ich mich da jetzt nicht besonders abhängig fühle, sondern da jetzt auch Gott sei Dank den Markt nicht hinterherlaufe, sondern den eher machen kann. Also, aber es ist eben, ich glaube, es gibt oft Missverständnis, dass Galerien Gatekeeper sind und quasi den Marktzugang regeln. Das ist gar nicht das, was ich machen will. Also das ist aus Grund der aktuellen Situation noch so, weil du hast eben Künstlerinnen und Künstler, die machen Kunstwerke, haben aber nicht den Marktzugang, weil der Kunstbetrieb immer noch das so vorsieht, dass eben Galerien der Ort sind, an denen Kunstwerke ausgestellt und verkauft werden. Es gibt aber viel zu wenig Galerien davon, dafür. Und was ich machen will, ist, mit Künstlerinnen und Künstlern arbeiten und die Räume zur Verfügung stellen und mit denen Sachen entwickeln, die ich für besonders relevant halte und wo ich die größte Freude dran habe. Das bedeutet aber nicht, dass ich die anderen Sachen genauso wichtig, vielleicht nicht, aber auch wichtig finde. Aber man hat nur begrenzte Kapazitäten. Und ich glaube, dass Kunstbetrieb sich jetzt auch bald stark verändern wird, weil auch durch diesen NFT-Space und das Self-Publishing und Self-Minting und der Selbstvertrieb, sage ich mal, mit den alten Strukturen im Kunstbetrieb was machen wird, dafür sorgen wird, dass Künstlerinnen und Künstler eben sich selber unabhängig machen und nicht darauf warten, von irgendeiner Galerie entdeckt zu werden, sondern quasi das einfach selber in die Hand nehmen.
Okay, also bisher oder jetzt kann es dann so sein, dass ein Künstler wirklich unabhängig sagt, ich vermarkte mich selbst. Bis dato wird man quasi über die Galerien vermarktet. Wie läuft das dann? Also wie kommt eine unbekannte Künstlerin oder ein Künstler dann so auf die Maps, sag ich mal? Sprechen die dich an und sagen, hey Johann, hier ist meine Kunst? Oder wie läuft das für dich, die Akquise da?
Ja, das passiert natürlich viel, das können wir aber nicht, das schafft man rein zeitlich gar nicht, dem nachzugehen. Aber ich würde eben allen immer raten, dazu selber zu schauen, wo will ich, dass meine Kunst gezeigt wird oder in welchem Kontext sehe ich mich, was für eine Möglichkeit passt dazu, Social Media nutzen oder auch Shopify, ja, warum nicht? Also ich denke, dass da eben gerade viel im Umbruch ist und ich glaube, dass dadurch die Galerien auch nicht weniger wichtig werden, sondern vielleicht sogar noch wichtiger. Also wir sind zum Beispiel, arbeiten wir zusammen mit einer Plattform, die heißt artfacts.net. Das ist so eine Ranking-Listing von Künstlerinnen und Künstlern auf der ganzen Welt. Und da sind zum Beispiel 700.000 Künstlerinnen gelistet und aber nur 7.000 Galerien. Mhm. Das heißt, es ist eine Produktion, die auf Konversion, wenn man so will, trifft, von nur 1%. Und das ist natürlich total verrückt, weil es kann ja nicht sein, dass nur 1% davon diesen klassischen Vertriebsweg nutzen können und die anderen 99% das nicht. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass sich da definitiv was verändern muss. Und auch vor dem Hintergrund haben wir MISA gestartet. Das ist eine Kunstmarktplattform, die eben den Primär- und den Sekundärmarkt bedient und sehr viel mehr Künstlerinnen und Künstlern offen ist.
Okay, also ihr betreibt da wirklich, ich sag mal, ein Stück weit Pioniersarbeit, dass ihr sagt, wir wollen einfach viel mehr Künstlern auch eine Reichweite geben oder einen Showcase, auch wenn wir das vielleicht vom Raum her nicht können, aber daher dann über diese neuen Räume im Internet.
Genau, online können wir das ja natürlich.
Ja. Ein Thema, was uns auch beschäftigt hat im Vorfeld, weil das ist natürlich dein Daily Business. Wie entstehen überhaupt die Preise oder wie gehst du in die Recherche, wenn du beispielsweise Kunst kaufst? Na, weil es gibt ja, ich sag mal, Kunstwerke, die der Preis erscheint ja dem Laien erstmal sehr subjektiv. Kannst du da mal so ein paar Infos zu geben, wie sich das zusammensetzt? Weil du hast auch mal gesagt in einem anderen Podcast, dass es schon Kriterien gibt, die wirklich bewertbar sind, sodass nicht alles wirklich subjektiv ist, was man da sieht.
Naja, es ist, also erstmal glaube ich, ist es wichtig, den Leuten zu sagen, Kunst kann man einfach anschauen und es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Ja? Das ist jetzt das Erste, wie bei Filmen, Musik, Büchern und allem anderen kulturellen Erzeugnissen. Das darf man nicht so, der erste Kontakt sollte nicht so überbewertet sein. Und dann ist es aber natürlich so, dass wenn man anfangen will zu kaufen oder zu sammeln, wenn man dann Kunstwerke sieht, die, wo man glaubt, das ist sozusagen das Richtige, dann ist man je nach Budget beraten, das dann auch nochmal zu überprüfen und zu sagen und zu schauen, ist das denn, was ich da sehe, das Original, oder ist das eine gute Interpretation, bezieht sich das auf irgendwas, weil es gibt natürlich, weiß ich nicht, einen abstrakten Maler, der malt genauso wie Gerhard Richter. Und dann ist die Frage, ist das interessant genug oder ist es vielleicht im Verhältnis nahezu dann wieder zu teuer, dass man das eben einfach ein bisschen einordnet. Und das ist, glaube ich, nicht so schwierig.
Okay, also wenn man sagt, ey, das ist vergleichbar damit, dann kann man schon einen gewissen Preis aufrufen. Also sagst du, der Künstler selbst, vielleicht das Standing ist dann gar nicht so der entscheidende Faktor oder schon der Name auch irgendwo?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Kategorie, Preiskategorie man unterwegs ist. Aber wenn man jetzt, wenn man eben, sag ich mal, ein Bild sieht, was einem gut gefällt und das kostet 5.000 Euro, dann denke ich, kann man da eigentlich nicht viel falsch machen. Wenn das jetzt aber, weiß ich nicht, 50.000 Euro kostet, dann wäre man schon gut beraten, mal zu gucken, wo steht denn diese Position, oder auch in jedem Fall zu schauen, ist das, was ich da sehe, denn eigenständig oder vielleicht eine starke Anlehnung an jemand anderen. Und das kann aber eben auch natürlich interessant sein, weil die ganzen Künstler haben sich ja immer aufeinander bezogen. Ja? Ob ich jetzt irgendwie an Andy Warhols Mona Lisa denke oder an alle möglichen Künstlerinnen und Künstler nehmen sich immer gegenseitig zum Vorbild. Es ist nur oft einfach sinnvoll zu schauen, ist das jetzt auch besonders typisch für diese Position?
Okay.
Ja, also das ist jetzt im Prinzip genauso wie bei allen anderen Dingen auch. Es gibt also wenn man jetzt zum Beispiel in die Mode schaut, gibt es ja die typischen, steht irgendeine Marke oder steht ein Designer für etwas.
Ja.
Und so ist es bei den Künstlern oder Architekten oder Musikern auch. Die haben ja alle so ein bisschen ihre Sprache gefunden. Und dann ist es objektiv möglich zu schauen, ist das jetzt typisch oder nicht?
Mhm.
Und wie eigenständig ist das oder ist das eben angelehnt an jemand anderen?
Gibt es da online schon oder grundsätzlich, was sind dann da so die Recherchemöglichkeiten, wenn ich jetzt als potenzieller Kunde sage, okay, ich informiere mich jetzt mal über so ein, sagen wir einfach mal 50.000 Euro Bild, kommen die Leute dann auf euch zu und sagen, Herr König oder dein Team, könnt ihr uns da eine Meinung zu geben oder kann man das wirklich ganz objektiv irgendwo vergleichen und sich da beispielsweise online auch beraten lassen?
Also wir arbeiten immer stärker daran, jetzt da Tutorials sozusagen und so Einführungskapitel zu erstellen auf misa.art, wo man eben erklärt, was ist ein 24-Stunden-Drop, was ist eine Edition, was ist ein Unikat, wie funktioniert eine Auktion, wie kann man wieder Sachen verkaufen, worauf muss man achten und so. Und da gibt's erstaunlich wenig, muss man sagen. Also weil der Kunstmarkt bisher eben schon sehr ja irgendwie ein verschlossener Bereich war. Wir arbeiten auch gerade an der Möglichkeit, dass man Kunstwerke fraktionalisiert, also dass man einen Anteil von einem Kunstwerk kauft und nicht das ganze Kunstwerk.
Ich habe da einen Startup gesehen, Timeless Invest.
Genau.
Ne? Die kommen auch aus Berlin, oder?
Genau. Mit denen sind wir auch gut befreundet. Und die fraktionalisieren aber Collectibles.
Ja.
Also von Jordan Dunks über Autos, über Wein. Wein glaube ich nicht, aber alles eben, was so
handsignierte Sachen.
Genau.
Und so, ja.
Und wir wollen das ähnlich machen, auch auf der Blockchain. Nur auf Kunstwerke im Speziellen und nicht irgendwelche anderen Sachen.
Okay. Hast du auch eine private Sammlung? Also sagst du bei bestimmten Dingen, das hole ich jetzt wirklich für mich oder geht alles quasi in den Handel?
Nee, ich kaufe auch privat. Nicht so intensiv, weil das schon auch ziemlich viel Arbeit ist und verfolgt ja jetzt nicht so eine rote Linie, aber klar, kauft man natürlich auch privat.
Also wird es irgendwann vielleicht dann auch mal das Johann König Museum geben, das Private?
Ja, interessant ist, dass ich diese Idee der Fraktionalisierung in dem Zusammenhang eigentlich eher sehe. Also dass ich mir gut vorstellen könnte, dass man so eine Art Sammlung aufbaut, wo Leute beteiligt sind, und aber die Werke gar nicht unbedingt dann verkauft werden, sondern Anteile von den Werken eben gehandelt werden können.
Ja, also dass irgendwo ein Museum beispielsweise steht und jemand kommt rein und sagt, ey, ich habe da aber an dem und dem Bild einen kleinen Anteil.
Genau. Und dass die dass das Yield auch über die, also einmal ist es ja jetzt auch mit Inflation so, dass es ein guter, einfach, dass die Kunstwerke ein guter Wertspeicher sind. Und der Yield könnte darüber kommen, dass die Eintrittsgelder zum Beispiel und die Einnahmen durch das Museum ausgeschüttet werden an die Anteilseigner der einzelnen Kunstwerke. Und dass zumindest so nicht hoch, aber eine Rendite reinkommt. Und die Anteile selber können gehandelt werden. Und rein theoretisch funktioniert es ja so, dass du hast einen Ausgabewert, sag ich mal, von 100.000 Euro. Da kaufen Leute Anteile und dann gibt es ein Gebot über 150 und dann werden die ausgezahlt und die Leute bekommen eben ihren 50% Upside und das Bild wechselt dann den Besitzer. Aber auch möglich wäre ja zu sagen, das Bild steigt im Preis und die Anteile werden in höheren zu höheren Werten gehandelt. Das Bild wird aber gar nicht final geexitet, sondern bleibt in der Ausstellung hängen oder in der Sammlung hängen. Ja. Und es gibt sowas wie eine Dividende, die sich über die Einnahmen des Museums verteilt. Das ist jetzt nicht das, womit man die riesigen Dividenden macht, aber man hätte eben eine andere Form der Verbindung zu dem Ort, zu dem Museum. Weil im Prinzip gehören natürlich die ganzen Sachen, die jetzt im Museum sind, auch uns allen, weil sie ja unserer Gemeinschaft gehören. Aber es ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Situation, wenn ich da wirklich einen konkreten Teileigentumsanteil habe.
Ja, definitiv. Ist es denn dann so, dass, weil du gerade sagtest, oder du hast von dieser Wertstabilität gesprochen, ist das dann wirklich bei allen Werken so, dass man wirklich objektiv sagt, ich habe das und das bezahlt und ich kann davon ausgehen, dass der Wert auch so ungefähr bleibt? Oder gibt es da eben, also weil bei Sneakern ist es so, du hast halt manche Modelle, wo du weißt, da geht der Preis richtig hoch. Und bei anderen gibt es dann Leute, die kaufen die und merken, okay, ich werde die eigentlich nicht mal zum Retailpreis wieder los, weil das halt irgendwie nicht das gehypte Modell ist.
Ja, das ist eigentlich genauso. Also es ist so, es gibt sogenannte Blue Chips, das gibt's, glaube ich, ich bin nicht so tief drin bei den Sneakern, aber das gibt's da ja auch. Also das ist zum Beispiel ganz wichtig, wie ist der Zustand, wie ist die Provenienz, ja, wem hat's gehört vorher. Und da gibt es Positionen, die sind total wertstabil, machen aber natürlich dementsprechend auch nicht so gigantische Wertzuwachssprünge. Mhm. Und dann gibt's andere Sachen, da ist man da gibt es einen Hype und dann ist immer die Frage, wie lange hält der? Ich glaube, wenn man nur spekulieren will, ist das nicht das richtige Feld. Das ist schon eher was einen... Aber ich glaube, so ist es eigentlich in allen Bereichen. So habe ich das so bei richtigen Sneakersammlern auch erlebt, wenn die total
drin sind
und dafür brennen, dann gibt es irgendwie... Sachen, die sammelt man richtig und andere, die nimmt man vielleicht mit und dreht die schnell oder so. Aber an sich, glaube ich, ist das sehr ähnlich. Also dann ist es aber auch so, dass man nur gewisse Sachen ja auch bekommt, wenn man da kontinuierlich dran ist. Also dann gibt es irgendwie, weiß ich nicht, einen Händler und der allokiert dann natürlich die gefragten Modelle an die Leute, wo er weiß, die halten das in Ehre und schätzen das und bauen eine Sammlung auf und haben es nicht sofort einen Tag später bei StockX oder so. Ne?
Ja.
Und so ist das im Kunstmarkt genauso. Und da gibt es eben Sachen, die haben wahnsinnige Wertzuwächse und andere sind einfach nur sehr wertstabil.
Okay, also so ein Händler schaut dann teilweise schon, wem könnte er das jetzt anbieten und wird er das direkt versuchen weiterzuverkaufen oder wertschätzt der das sozusagen in seiner privaten Sammlung? Also gibt es dieses Denken da auch in dem Bereich?
Ja, ja, total, klar. Okay. Ja, ja. Und auch dann natürlich auch richtige Partnerschaften oder Partnerschaften vielleicht nicht, aber intensivere Zusammenarbeiten, dass man das mit Leuten macht, die dann auch, wenn du so bei diesem Vergleich bleiben willst, Modelle kaufen, die jetzt nicht so gehypt sind oder die auch einen Ehren, vielleicht einen Weitblick haben oder so.
Mhm. Ja, man merkt, du bist also du verkörperst richtig die Kunst. Jetzt lass uns noch mal kurz zurückgehen. Du hast gesagt, du bist ja in einem Umfeld aufgewachsen, wo sich schon vieles um Kunst drehte oder fast alles. Die Künstler sind ein- und ausgegangen. Dann hattest du als Kind einen Unfall und hast einen Teil deines Sehvermögens verloren. Und trotzdem hast du dann Anfang 20 gesagt, so, ich mache jetzt eine Galerie auf, was für Außenstehende vielleicht erstmal gar nicht so naheliegend ist. Kannst du da einfach mal so ein bisschen die Hörer mitnehmen und erzählen, wie das Ganze entstanden ist, die Anfänge und gerade auch, wie dieser Vorfall dich dann beeinträchtigt hat oder eben nicht?
Ja, es ist so gewesen, dass ich, obwohl ich so schlecht sehen konnte, einfach mir gedacht habe oder gemerkt habe, ich wollte mit Künstlerinnen und Künstlern arbeiten, hatte kurz überlegt, selber Kunst zu machen. Und das Verrückte war, das war der einzige Bereich, in dem ich das direkt machen konnte. Also ich hatte überlegt, ob ich irgendwo mitarbeite, das war aber schwierig möglich. Vor allem konnte ich auch überhaupt nichts vorweisen. Und ich hatte aber von den Studierenden an der Städelschule, an der mein Vater zuvor Direktor war, angefangen, ich war mit einer Philosophin, mit einem Mädchen zusammen, die Philosophie studiert hatte, und hatte dann irgendwie dann darüber, auch über sie in diesem Kunstbetrieb, Leute sozusagen auf meine eigene Art und Weise, nicht nur über meinen Vater kennengelernt, hat gemerkt, ich will unbedingt in dieser Szene arbeiten und mit Künstlerinnen und Künstlern, und habe dann angefangen zu überlegen, was kann ich da machen. Und da war halt, einen eigenen Raum zu machen und selber das als Plattform zur Verfügung zu stellen und zu schauen, wie kann ich da mitwirken, der einzige Weg. Und bin dann also rückblickend auch wahnsinnig naiv und blauäugig da rein und habe dann auch so ein bisschen durch die Härte der Selbstständigkeit dann eben über auch viel ausprobieren dann den Weg gefunden, der dann gepasst hat.
Wie war das am Anfang? Hast du da Support aus den eigenen Reihen erhalten oder musstest du quasi losgelöst davon dir das dann selber irgendwie erarbeiten oder aufbauen, den Weg finden, wie du gerade gesagt hast?
Ja, ich habe dann versucht, einen Kredit zu bekommen, es gab so Gründungskredite, das habe ich aber alles nicht bekommen, weil die alle gesagt haben, nicht qualifiziert, und habe dann, wie man irgendwie in dieser Startup-Sprache sagt, ist es wirklich gebootstrapped gewesen, aber nicht jetzt so schnell ein paar Jahre und dann skaliert, sondern ich mache das jetzt ja seit 20 Jahren. Ich habe eigentlich vor allem durch die Künstlerinnen und Künstler das hinbekommen, weil die auch immer okay damit, am Anfang okay damit waren, dass ich das bisschen, was ich verkauft habe, lange behalten konnte, bevor ich, also sozusagen, ich habe eine Sache verkauft, dann habe ich damit irgendwelche Sachen bezahlt, habe ich angefangen, andere Sachen zu verkaufen und habe dann mit den Einnahmen den ersten Künstler bezahlt und war sozusagen immer in so einem krassen Cashflow-Verzug, der dann aber sich irgendwann gefangen hat. Aber es war im Prinzip eigentlich, wenn du so willst, wie so ein Lieferantenkredit.
Also war das am Anfang so, du hast den Support von den Künstlerinnen und Künstlern bekommen, ja, konntest damit irgendwie dich etablieren und jetzt läuft's umgekehrt, oder? Jetzt kannst du den Künstlerinnen und Künstlern wiederum helfen.
Ja, auf beiden Ebenen, ne? Also das ist quasi, geht in alle Richtungen. Also mal ist es so, dass man ganz am Anfang natürlich eine künstlerische Position da erstmal investieren muss und da dran glaubt und dann irgendwann gibt es ein Break-Even, wenn du so willst, auch wenn wir das nicht so ermitteln. Und dann ist es auch manchmal so, dass die Künstlerinnen und Künstler so einen Lauf haben, dass wir quasi von denen auch weiter unterstützt werden. Und dann geht es immer sozusagen in so einem Wechselspiel hin und her und ist natürlich einfach eine vertrauensvolle, langfristige Zusammenarbeit.
Ja, am Anfang hast du ja mal erzählt, die ersten Ausstellungen haben mehr, also du hast nichts verkauft, es war sehr schwer, und dann hattest du irgendwann den Durchbruch mit der Kugel, die sich durch den Raum bewegt hat. Und hast dann auch gesagt, am Anfang wurde dir geraten, mach erstmal ja nicht zu wilde Dinge, oder? Die dir selber aber gar nicht so zugesagt haben, oder?
Ja, am Anfang gab es den Rat, eben Kleinformate, nicht so hohe Risiken eingehen und so weiter, die ja auch bestimmt richtig, eigentlich richtig sind. Aber ich habe gemerkt, dass es mir wichtig ist, Sachen zu machen, die mich begeistern, wo ich auch glaube, dass sie eine Veränderung irgendwie darstellen oder bewirken. Und habe dann Gott sei Dank durch diese Erfahrung gemerkt, dass wenn man selber dafür brennt, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, dass andere dann dem auch folgen. Und das war ein wichtiger initialer Moment, dem ich seitdem irgendwie folge.
Gab es da Momente, wo du mal gesagt hast, vielleicht war es doch nicht die richtige Entscheidung, eine eigene Galerie zu machen? Oder?
Dauernd, ja.
Ja.
Also das war schon oft so, dass man. Aber das ist natürlich auch interessant gewesen, weil ich habe mich da in eine Situation gebracht. Du kommst ja nicht mal so eben wieder raus. Ja, wenn du startest und eine Firma sozusagen ins Laufen bringst, das kannst du ja nicht mal eben einfach wieder sein lassen. Insofern war das auch ganz, war das gut. Und das Tolle ist jetzt, auch wenn ich heute irgendwie gucke, was ich so mache, ist es, das Tolle daran ist, dass es so ein weites Feld ist, wo man so viele unterschiedliche Sachen ausprobieren kann und neu entwickeln kann und dass auch ein Markt ist, der noch so verschlossen ist und selbstreferenziell, dass da einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten sind.
Warst du da anfangs dann auch viel im Austausch mit deinem Vater oder hat sich das, hast du da quasi losgelöst von ihm das Ganze entwickelt?
Nee, das hat eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun, weil von außen ist es natürlich alles Kunst, aber der Unterschied ist, mein Vater war immer Kurator und Museumsmann und hat eben große Ausstellungen gemacht. Und da geht es ja dann immer darum, was ist das Anliegen dieser einzelnen Ausstellung, und hat natürlich sehr eng mit vielen Künstlerinnen und Künstlern gearbeitet. Aber es ist eine andere Form der Zusammenarbeit, wo ich ja richtig Unternehmer bin und das ist ja was anderes, ob du, weiß ich nicht, am Museum bist und da bist du natürlich auch der Direktor, aber das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Stadt Köln oder so angestellt sind, und für die hast du natürlich auch Verantwortung, aber nicht in der Form wirtschaftlich Verantwortung, wie ich hier für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verantwortung habe. Und auch die Zusammenarbeit mit den Künstlern ist natürlich eine andere Geschäftsbeziehung. Und auch das Verkaufen von Kunst kam quasi zu Hause nicht vor und ist einfach nochmal eine ganz andere
Sparte.
Was komplett anderes. Und da sind auch die Netzwerke natürlich andere und so. Aber ich habe trotzdem natürlich einen ganz anderen, privilegierteren Start gehabt und kannte Leute, und Leute haben, ich glaube, das Allerwichtigste war, dass ich überhaupt der Kunstbetrieb damit beschäftigt hat, was ich mache. Also, weil das ist ja bei allem, was man macht, immer das Schwierigste. Wie schaffe ich das, dass Leute sich überhaupt, also erstmal muss ich irgendwas schaffen, wo ich selber glaube, das ist interessant, aber dann, wie schaffe ich, dass andere Leute sich überhaupt damit beschäftigen?
Ja, und du bist ja sehr aktiv in den Medien, in den sozialen Netzwerken. Wenn man so deinen Instagram-Account anschaut, dann könnte das ja auch so der Backup-Account der Königgalerie sein, weil du ja wirklich täglich da die Künstler promotest. Und du hast gerade diese Verantwortung angesprochen, die du hast. Wie wichtig bist du als Person für die Galerien? Also steht und fällt das wirklich mit dir oder läuft das eigentlich schon autark?
Ja, autark läuft es nicht, und ich bin schon wichtig. Es ist ja sehr persönlich auch. Also ich mache das mit meiner Frau zusammen, aber es ist natürlich, der Laden trägt ja auch unseren Namen, aber wir haben natürlich ein wahnsinnig tolles Team von sehr eigenständig arbeitenden Direktorinnen, vielen, wo ich nicht so im Vordergrund stehe und wo ich eher so, was eher so mein Brainchild ist Misa. Und das ist eher unabhängig und funktioniert eher so als Plattform, und ist auch nicht so persönlich oder subjektiv geprägt. Und das ist auch ganz wichtig. Da haben wir auch so Tools gebaut. Da werden Künstlerinnen und Künstler mit diesem, was ich vorhin sagte, Artfacts gerankt. Da gibt es eine künstliche Intelligenz, die die Preise schätzt und vergleicht. Das ist wirklich es ist natürlich kuratiert, aber es ist nicht so subjektiv zusammengestellt wie König, sondern da gibt es eben harte Faktoren, an denen die Auswahl getroffen wird.
Aber du selbst bist schon irgendwo auch eine Brand, Johann König, oder?
Ich selber, ich glaube, dass eigentlich eher aus dem Grund, dass ich denke, dass wir uns ja alle lieber mit Personen identifizieren oder zu denen eine wie auch immer geartete Haltung haben. Und das ist, glaube ich, ganz natürlich, würde ich sagen.
Ja, Menschen kaufen letztendlich ja auch dann von Menschen. Und ich glaube, mit dir als Gesicht dahinter ist das dann auch einfach nochmal eine andere Geschichte. Lass uns nochmal zum Abschluss kurz über NFT und Souvenirs sprechen. Das sind ja so Themen. NFT ist gerade in aller Munde. Was glaubst du, wie wird das die Kunstwelt verändern? Weil ich sag mal, gerade so dieses Thema des digitalen Zertifikates spielt da sicherlich eine Rolle. Glaubst du, dass das in Zukunft wirklich über die ganze Kunstwelt sich verbreiten wird? Oder glaubst du, das wird ein Teil für sich sein und das, was da war, bleibt aber so, wie es ist?
Ich glaube, dass das eine nachhaltige Veränderung mit sich bringen wird. Ich glaube, dass die digitale Kunst auch einfach immer wichtiger wird und das vielen nicht so nachvollziehbar ist, aber dass eine jüngere Generation da ganz natürlich einfach mit umgeht und dieses die Collectibles, sage ich mal, einfach in dem digitalen Raum. Ich habe jetzt gerade das neue iPhone installiert, das ist total irre, wie da die Wallet zum Beispiel funktioniert. Ich denke, dass das eine immer verbreitetere Art sein wird. Und ich denke aber auch, vor allem wir machen das jetzt auch schon so bei Misa, dass wenn man dort ein Gemälde kauft, wird es auch mit per Verisat heißen die, auf der Blockchain zertifiziert. Und im nächsten Schritt wollen wir eben diese Tokenisierung machen, wo man dann fraktionalisierte Anteile kaufen kann. Und auch das findet auf der Blockchain statt. Und somit ist es möglich, viel einfacher Teilhabe zu ermöglichen, die nicht so kompliziert ist, wie man es sonst bisher machen würde. Das geht dann eben nur für wahnsinnig teure Sachen, weil die brauchen dann so ein SPV, so ein Vehikel, in dem das Gemälde drin ist oder die Skulptur. Und dann kauft man einen Anteil von dieser Firma und es ist super kompliziert. Und das wird eben alles Stück für Stück
vereinfacht.
Vereinfacht und damit auch breiteren Zielgruppen möglich. Und ich halte das auch insofern für total wichtig, weil du hast eine andere Verbindung zu Kunst, wenn du da involviert bist, auch monetär. Und finde, dass bisher ist eben dieser Kunstmarkt nur den Reichen vorbehalten. Und das finde ich eben schon eine interessante Sache, dass man da auch als Otto Normalverbraucher, sage ich mal, auch teilhaben kann. Und ich glaube, dass das auch die jüngere Generation, das ist ja, was gibt's Identitätsstiftenderes, als in die Dinge, die einen irgendwie inspirieren, auch investiert zu sein und die auch finanziell zu unterstützen.
Ja, mega, mega inspirierend, wie du das Ganze vorantreibst, wie du die Kunst für eine viel breitere Masse eigentlich zugänglich machst oder auf dem Weg dahin bist. Und wir freuen uns, da ein paar Einblicke bekommen zu haben. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Johann.
Cool, schön, dass ihr da wart.
Das war Normal Gets You Nowhere. Mehr von Born Originals findest du auf bornoriginals.com. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.